Herzlich willkommen beim Auf der Suche Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute, auf der Suche nach Intrigen, ich mach mir die Welt Teil 9. Die Alkoholiker. Ein schwieriges Thema, mit dem ich in aller Regelmäßigkeit mit meiner Großmutter aneinander geriet, war das der Alkoholiker. Ihre Auffassung und ihre Interpretation dazu, wie auch die unnötige Unterscheidung zwischen den Menschen in ihrem Umfeld, die regelmäßig und krankhaft tranken, ließen mich verzweifeln. Schaue ich heute zurück, kann ich mich sehr lebhaft an Diskussionen erinnern, die meist ins Leere liefen, wo mir absichtlich nicht zugehört wurde, weil Edith die Wahrheit verdrängte. Berichte über Ereignisse und die Aufdeckung ihrer Selbstlügen akzeptierte sie nicht. Die Appelle, uns zu unterstützen, um Schlimmes zu verhindern, blieben ungehört. Man hatte oft das Gefühl, man spricht mit einem bockigen Kind, das sich die Ohren zuhält und dabei singt: Nee, 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 ich höre dich nicht. Wenn man es genau betrachtet, ist dies wahrscheinlich der Ursprung und der Grund, warum ich überhaupt begann, diese Zeilen und die einzelnen Kapitel der Intrigenreihe niederzuschreiben. Gab es damals Streit um diesen Themenkomplex, fielen mir andere, unabhängige Situationen ein, in denen sie sich ähnlich verhielt. Diese häuften sich, sodass ich nicht zur Ruhe kam. Es ging um die Alkoholsucht ihres Sohnes, meines Vaters. Da ich seit Kindesbeinen an mit diesem Thema konfrontiert war, verliefen diese Auseinandersetzungen immer sehr emotional. Ich hatte in den Jahren vieles erlebt, was ich selbst verarbeiten musste. Aber dem mit Ignoranz entgegenzutreten, war ganz sicher der falsche Weg. Ich konnte meine Großmutter zwar verstehen, dass es unangenehm ist, das eigene Kind einen Alkoholiker nennen zu müssen, aber mir ist rätselhaft, wie man den Sohn in unnötige Gefahr bringt, weil man diese Wahrheit nicht akzeptieren will. Aber vielleicht beginne ich erst einmal von vorn. Wie mich diese Thematik bisher beeinflusst und beschäftigt hat, habe ich bereits in Episode 43 meines Podcasts erzählt. Diese heißt Alkohol und wurde von mir am 15.08.2019 veröffentlicht. Ich bitte mich zu entschuldigen, wenn ich mich in dieser Episode an der einen oder anderen Stelle wiederhole. Für meine Großmutter gab es keine Alkoholsucht oder Krankheit. Das machte sie immer wieder klar und sie hielt daran fest. Was nur solle daran krankhaft sein, wenn man regelmäßig ein Bierchen oder einen Wein trinkt? Um es dann ins Lächerliche zu ziehen, fügte sie dann oftmals den Satz hinzu: Dann müsste ich ja längst Alkoholiker sein, weil ich täglich ein kleines Gläschen zu mir nehme. Während sie das aussprach, setzte sie das Wörtchen Alkoholiker mit ihren Fingern in Anführungszeichen. Ansonsten kam ihr dieser Begriff nicht über die Lippen. Ja, Oma, wahrscheinlich warst du das auch, denn es verging kein Tag, an dem du nichts getrunken hast. Natürlich, und das stand außer Frage, unterschied sie auch hier zwischen den Menschen, denen ein Alkoholproblem nachgesagt wurde. Ihre Herkunft spielte durchaus eine Rolle, ebenso wie ihr Status. Ihre selbst kreierte Definition eines Säufers oder Trinkers, wie sie es gern nannte, hatte mit dem wahren Leben und den wissenschaftlichen Erkenntnissen wenig zu tun. Zunächst einmal hatten diese Personen ihrer Meinung nach oft eine asoziale Neigung. Auch machte sie dies von der Erscheinung desjenigen abhängig. Selbst wenn derjenige einer geregelten Arbeit nachging, bemerkte sie sofort, wer diese Tendenzen in sich trug. Weitere Charakterzüge kamen bei diesen Individuen hinzu. Sie waren allesamt selbstsüchtig, bösartig, rücksichtslos und verlogen. Generell also schlechte Menschen. Sie tranken nicht, weil sie krank oder süchtig waren. Nein, sie taten es, weil sie Spaß daran hatten, vergessen wollten oder einfach nur miserable Persönlichkeiten waren. aus Eigennutz. So in etwa stellte sich Edith diesen typischen Säufer vor. Wer in dieses Profil passte, wurde von ihr verachtet und auf die unterste Stufe der Daseinsberechtigung gestellt. Mein Großvater, Ediths Ex-Mann, war solch ein Individuum. Ein Angeber vor dem Herrn, regelmäßiger Kneipengänger, schnell aufbrausend und rücksichtslos. Ihn scherte es wenig, wie es anderen ging. Er selbst stand gern im Mittelpunkt. Seine ständigen Alkoholexzesse, seine Weibergeschichten und seine oft herablassende Art anderen gegenüber machten nicht nur seiner ersten Ehefrau zu schaffen. Dass Edith sich von ihm trennte, war selbst für mich nachvollziehbar, denn er hatte wirklich einen miesen Charakter und der Alkohol verstärkte seine schlechten Eigenschaften. Ich habe noch gut in Erinnerung, wie er meiner Mutter nach der Geburt meines zweiten Bruders sagte, dass es so langsam reiche. Er hätte nicht die Absicht, hier für drei Enkel zu Geburtstagen oder ähnlichen Anlässen irgendwelche Geschenke zu besorgen. Das wäre ihm zu viel. Bis zu meinem 14. Lebensjahr habe ich ihn dann nicht mehr gesehen. Meine Eltern unterbrachen für viele Jahre den Kontakt zu ihm. Der zweite Trinker, der intensiv in Ediths Leben eintrat, war ihr späterer Schwiegervater. Dieser war schwer alkoholabhängig und ein Pflegefall. Dieser Mann lebte jahrelang in der Obhut Rudis Schwester. Diese kümmerte sich recht aufopferungs- und liebevoll um ihn. Um auch selbst in den Urlaub fahren zu können oder sich um eigene Belange zu kümmern, brauchte sie die Hilfe ihrer Brüder. Somit beschloss man, dass der Vater für meist wenige Tage auch bei ihnen unterkam. Höchstens 2 Wochen im Jahr verbrachte dieser dann eine kurze Zeit an Rudis und Ediths Seite. Ediths Vorurteile und ihr Verhalten gegenüber ihrem Mann und seinem Vater in diesen wenigen Tagen war wahrscheinlich die größte Bürde, die Rudi zu tragen hatte. Sie sah stets in ihrem Schwiegervater nicht den kranken Menschen, der auf Hilfe angewiesen war, sondern nur eine ungepflegte, trinkende Person, die sie aushalten musste und so schnell wie möglich wieder loswerden wollte. Verbale Attacken blieben nicht aus. Unverblümt und ohne Rücksicht beschimpfte sie die beiden oft, beleidigte sie und verweigerte jegliche Hilfe, um die man sie bat. Die Grenzen waren abgesteckt und sie machte deutlich, keinerlei Verständnis aufzubringen. Diese beiden Fälle waren Maßstab und Vorlage, um Ediths Bild eines Trinkers darzustellen. Daher war es auch wenig verwunderlich, dass sie nicht in Betracht zog, dass mein Vater oder andere Bekannte in ihrem Umkreis Alkoholiker sein könnten. Denn ihre eigene Definition, an der sie sich orientierte, passte bei diesen Mitmenschen nicht. Also waren sie auch keine. Was meine Großmutter nie tat, war es, sich mit dem Thema Alkoholismus, der Sucht im Allgemeinen oder seinen Folgen auseinanderzusetzen. Es gab keinen Anlass für sie und es interessierte sie nicht. Ich wünschte, sie hätte es getan. Das hätte uns einiges erleichtert, aber es bedeutete auch, dass sie über ihren eigenen Schatten hätte springen müssen. Dazu war sie nicht bereit. Sie wollte sich partout ihre festgefahrene Meinung nicht durch windige wissenschaftliche und ärztliche Erkenntnisse kaputt machen lassen. Natürlich wird man nicht von heute auf morgen zum Alkoholiker. Da gehört schon einiges dazu, um in die Abhängigkeit zu geraten. Bei meinem Vater begann es langsam. Zunächst bei seinem Wehrdienst, später als gelernter Elektroinstallateur in einem größeren Baubetrieb. Dass auf dem Bau getrunken wurde, ist kein Mythos. Es war bittere Realität. Ein Bierchen hier, ein Schnäpschen dort gehörten zum guten Ton dazu. Auf dem Trockenen kann man nicht arbeiten. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Ein Bierchen am Morgen vertreibt. Naja, ihr wisst schon. Bei den Bierchen auf der Arbeit oder im Angelverein blieb es nicht. Auch zu Hause erhöhte sich langsam mit den Jahren der Alkoholkonsum, der täglich stattfand. Diese Regelmäßigkeit zog ganz gemächlich bei uns ein. Die 1-2 Bierchen am Abend reichten lange aus, um der Sucht nachzukommen. Hinzu kam der eine oder andere Schnaps bei Besuchen, bei Feiern oder im Urlaub. Abgesehen von den Abenden, an denen er über die Stränge schlug, fiel es kaum auf, wie sich in den Jahrzehnten die Mengen steigerten. Erst als wir Veränderungen in seinem Verhalten und seinem Auftreten feststellten, spürten wir, dass es ernst wird. Beim abendlichen Bier blieb es nicht. Es kam vor, dass wir seinen Alkoholkonsum weit früher am Tag bemerkten. Gewohnheiten und Tagesabläufe veränderten sich. Immer öfter verbrachte er Zeit damit, sich in sein Briefmarkenzimmer zurückzuziehen. Verpflichtungen wurden vernachlässigt und er begann, Alkoholflaschen zu verstecken. Der Gesundheitszustand meines Vaters verschlechterte sich zusehends. Er alterte in wenigen Jahren auffällig schnell. Nach einem Alkoholgenuss funktionierten ab und an motorische Bewegungsabläufe nicht mehr richtig. Mahlzeiten nahm er unregelmäßig zu sich und sein Kurzzeitgedächtnis ließ ihn auffallend im Stich. All das waren sehr typische Anzeichen eines Alkoholikers. Verstecken konnte er sein Problem kaum noch. Sprach man ihn darauf an, folgte eine auch recht typische Antwort: Alles sei kein Problem, er könne damit von heute auf morgen aufhören. Oft gehört, nie umgesetzt. Es gab Situationen, in denen er seiner Sucht entkommen wollte. Ich sprach dies bereits in der benannten Podcast-Folge an. Er bat mich, gemeinsam mit ihm allen Alkohol im Haus und in den Verstecken in den Ausguss zu schütten. Das taten wir. Der Vorsatz war da, die Umsetzung umso schwerer. Diese Phasen gab es immer wieder. Sie hielten nur kurz, bevor der nächste Alkoholabstieg begann. In der Familie zogen wir Konsequenzen. Bei Feiern verzichteten wir, soweit es ging, Alkohol im Haus zu haben. Wenn wir Gästen doch einmal etwas anbieten wollten, waren wir es, die im Vorfeld die Flaschen versteckten. Wir sprachen mit anderen Familienmitgliedern über seine Situation und baten sie, uns bei den Bemühungen zu unterstützen, ihn nicht unnötig in Versuchung zu führen. Ich muss gestehen, wir waren mit der Situation reichlich überfordert und mussten auch erst lernen, wie man damit umging. Meine Großmutter sah das alles nicht so. Sie wollte gar nicht verstehen. Ihr Sohn war doch kein Trinker. Nein, sie warf uns sogar vor, wir wollten ihn bevormunden. Aus nichtigen Gründen. So ein Bierchen am Abend, das schadet doch keinem. Das werdet ihr ihm doch nicht verwehren wollen. Dass es nicht bei diesem Bierchen blieb, interessierte sie nicht. Genauso wenig wie alle anderen Fakten. Auf jeden Hinweis seines Tuns, auf jedwede Veränderung, von der wir berichteten, hatte sie eine Lösung parat, die mit seiner von uns propagierten angeblichen Sucht nichts zu tun hatte. Erzählten wir ihr, dass er oft die Nachmittage im Bett verbrachte, sagte sie: Naja, wenn dein Papa so lange am Nachmittag schläft, hat deine Mutter ganz bestimmt wieder so spät das Mittag gekocht. Seine gesundheitlichen Einschränkungen kämen ganz bestimmt von seiner schweren Arbeit. Dass sein Kurzzeitgedächtnis nicht mehr korrekt funktionierte und er vieles vergaß, lag ihrer Meinung nur an den Chemikalien, mit denen er arbeitsbedingt umging. Um zu zeigen, wie wenig sie an unsere Faktenlage glaubte, tat sie alles, um unsere Bemühungen zu torpedieren. Die erste Amtshandlung eines jeden Besuches bei ihr bestand daraus, meinen Vater mit reichlich Alkohol zu bewirten. Eine besonders schwierige Situation ereignete sich 1994. Ich erzählte bereits darüber. Mein Vater durchlitt einen sehr schweren Entzug. Die Entzugstherapie schlug an und sein gesundheitlicher Zustand stabilisierte sich in den folgenden Wochen. Ausgiebige Untersuchungen ergaben, dass er seinem Körper mehr geschadet hatte, als man bisher annahm. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus besserte sich sein Zustand zusehends. Einige körperliche Defekte ließen sich nicht mehr beheben, daher wurde er frühzeitig berentet. Alle Familienmitglieder boten ihre Hilfe an. Wir versuchten, ihn zunächst nicht aus den Augen zu lassen und vermieden jede Gelegenheit, Alkohol auch nur in seine Nähe zu bringen. Knapp 1,5 Jahre strengten wir uns an, diese Situation zu meistern. Seine Leberwerte gingen langsam wieder in den grünen Bereich zurück und andere Organe, die in Mitleidenschaft gezogen wurden, regenerierten sich. Dass wir ihn nicht ein Leben lang vor sich selbst schützen können, war von vornherein klar. Ein Alkoholiker bleibt Alkoholiker. Jede Versuchung muss er mit sich selbst aushandeln und gegebenenfalls die Konsequenzen tragen. Mit der Zeit wurde er wieder aktiver und bemühte sich, Dinge im Garten zu erledigen oder kleine Aufgaben im eigenen Betrieb zu übernehmen. Man sah ihm an, dass es ihm besser ging. Ein relativ normaler Alltag zog wieder ein. Unzählige Male während dieser Phase klärten wir meine Großmutter auf. Wir übermittelten ihr den Rat der Ärzte und die Untersuchungsberichte, die den Ernst der Lage unterstrichen. Auch wenn sie behauptete, sie hätte von all seinen Veränderungen, von denen wir sprachen, nie etwas bemerkt, baten wir inständig um ihre Zurückhaltung, um seine Gesundheit nicht zu gefährden. Die erste Begegnung mit ihr nach einer langen Erholungsphase fand in einem Restaurant statt. Das Erste, was sie tat, sie bestellte meinem Vater ein Bier. Meine Familie und ich rebellierten zwar dagegen, aber wer beginnt in aller Öffentlichkeit eine Auseinandersetzung, die alle Blicke auf sich ziehen würde? Wir taten es ab als große Dummheit und hofften, solch ein Vorfall würde in nächster Zeit nicht noch einmal vorkommen. Edith setzte sich auch in der Folgezeit über alles hinweg, worum wir sie baten. Bei jedem erneuten Besuch bei ihr versorgte sie ihn mit Bier und wahrscheinlich auch anderen Alkoholiker. Und sie blieb tatsächlich bei ihrem »Na, das eine Bierchen wird dir schon nicht schaden, nicht wahr?« Sie hatte rein gar nichts begriffen. Ich selbst wurde von Mal zu Mal wütender und sagte ihr das auch. In einem Telefonat, das ich mit ihr führte, erklärte sie mir ernsthaft, dass der Entzug meines Vaters doch nun schon so lange her sei, dass es doch heute überhaupt keine Auswirkung mehr haben dürfte, wenn ihr Sohn hier und da mal etwas trinkt. Mir ist der Hörer beinahe aus der Hand gefallen. Oma Edith baute eine dermaßen große Abneigung gegen dieses Thema auf, dass während man darüber anfing zu sprechen, sie einen unterbrach und einen völlig anderen Inhalt zum Besten gab. Nee. Mein Vater war nicht stark. Er kehrte in sein altes Verhaltensmuster zurück. Die Zeit davor muss ihn dennoch beschäftigt haben. Er hielt sich ein wenig zurück. Sein zukünftiger Alkoholkonsum hielt sich in Grenzen. Dieser fand statt, aber nicht mehr exzessiv. Vielleicht lag es daran, dass er kaum noch etwas vertrug. Vielleicht hat er sich auch zusammengerissen und nur noch das Nötigste zu sich genommen. Ich weiß es nicht. In den Folgejahren veränderte er sich weiter. Sein Briefmarkenzimmer, in dem auch etliche Trophäen einiger Trödelmarktbesuche untergebracht waren, besuchte er nun immer seltener. Er alterte unheimlich schnell und sein Interesse am normalen Alltag nahm wieder ab. Immer öfter sah man ihn im Fernsehsessel oder vor dem Haus sitzen und Kreuzworträtsel lösen. Auch das Interesse an seiner Mutter verschwand. Er besuchte sie kaum noch und telefonierte selten mit ihr. Das war das erste Mal, dass meine Großmutter etwas bemerkte. Hier stimmt etwas nicht. Sie wurde aktiv. Das passe ja nun gar nicht zu ihrem Sohn. Dass es nicht an meinem Vater liegen könne, das stand völlig außer Frage. Sie vermutete, meine Mutter müsse dahinter stecken. Ernsthaft fragte sie sie, ob ihr Junge überhaupt einen Hausschlüssel besäße, um auch mal das Haus zu verlassen. Wenn er schon nicht zu ihr komme, versuchte sie es regelmäßig telefonisch. Mein Vater hatte oft überhaupt gar keine Lust, mit ihr zu telefonieren und sagte das auch. Auf der anderen Seite hielt er sich am Nachmittag oft in seinem Bett auf, um seinen Mittagsschlaf zu machen, der durchaus bis zum frühen Abend gehen konnte. Für Oma waren das alles Ausreden. Sie warf uns vor, ihn abzuschotten und die Kommunikation mit ihr zu unterbinden. Aus diesem Grunde dachte sie irgendwann laut darüber nach, ihrem Sohn ein Handy zu schenken. Ich wusste zu dieser Zeit nicht, wie die Geschichte enden soll. Ich machte mir viele Gedanken und befürchtete das Schlimmste. Man konnte als Außenstehender immer nur zuschauen, aber selbst nichts tun. Das kann nur der Betroffene. Im Grunde hatte mein Vater ja genau genommen keinen Anlass, mit der Trinkerei aufzuhören. Ihm wurde es von allen Seiten recht einfach gemacht. An gemeinsamen Pflichten beteiligte er sich nicht, der volle Kühlschrank und die regelmäßig servierten Mahlzeiten nahm er als selbstverständlich an. Seine Wäsche wurde gewaschen und gebügelt, den Betrieb führte meine Mutter und um alle familiären Dinge wie Geburtstage, Weihnachtstage oder Jubiläen kümmerte sich immer jemand anders. Welche Situation oder Gelegenheit hätte ihm zu denken gegeben, sich zu ändern? Es lief doch alles. Was sich meine Großmutter bei all dem dachte, was sie uns mit ihrer Ignoranz und ihrem damaligen Verhalten antat? Ich habe mich oft gefragt, ob ihr das Leben meines Vaters so wertlos erschien, nur um Recht zu behalten, um eine falsche und festgefahrene Meinung nicht ändern zu müssen. War es das wert? War es das wert, eine Krankheit, die nachweislich existiert, zu leugnen und als Erfindung abzutun? All das werde ich wohl nie erfahren. Was ich mir bei ihr vorstellen konnte, war, dass sie die eigene Alkoholsucht so nie zugeben musste. Denn all ihre selbst aufgestellten Kriterien trafen weder auf sie noch auf meinen Vater zu. Den Satz, ich würde auch jederzeit ohne Alkohol klarkommen, hörte ich von ihr. Aber selbst als sie sehr krank wurde und ein Jahr lang fast nichts mehr essen konnte, verzichtete sie nicht auf ihre 2 bis 3 Gläschen Wein am Tag. Naja, dann mal Prost, Oma. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank.